die zweite Predigt zum Thema Zweifel. Die erste Predigt ist aber schon ein bisschen her und darum tue ich die erste Predigt dann noch ein bisschen kurz zusammenfassen. Ich probiere es auf jeden Fall. Und die erste Predigt über Zweifel war über harmlosen Zweifel und die heutige Predigt ist über gefährlichen Zweifel. Also heute geht es so richtig um die Wurst. Ich tue zum Anfang nochmal beten und ich bitte Jesus, dass er durch seinen Geist Gottes zu uns redet und unsere Herzen mit seinen Gedanken erfüllt. Ja, danke Jesus, dass du deinen Heiligen Geist in Beistand gesendet hast, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und gerade um das bitten wir dich jetzt, dass du das machst. Durch dieses lebendige Wort Gottes. Amen. Man kann die Datei, die ich da für mich selber umschreiben bin, kann man nachschauen, die wollen. Ihr kennt das vielleicht jetzt langsam. Wenn man Markus.li gibt und Querstrich und Jüngerschaft mit UE eingibt in den Internetbrowser, dann kommt man auf so eine Tabelle. Und in dieser Tabelle ist eigentlich alles drin, was ich da zu dem Thema Jüngerschaft, wo jetzt ja das Thema ist, wo ich jetzt eigentlich die nächsten Predigten wird darüber halten, wo ich dort am Schreiben bin. Und, Entschuldigung, nein, da kommt gerade eine Datei über Jüngerschaft und wenn man nur ENTW eingibt, dann kommt eine Tabelle. Und in der Tabelle findet ihr alles, was ich eigentlich für mich da erarbeiten tue. Also habe kein Geheimnis. Da kann man dann auch die PowerPoints nachschauen als PDF-Dateien. Und ich habe jetzt ja sogar noch probiert, so Filme zu machen, um das zu erklären, was ich in diesen Predigten so an PowerPoints dann so weitergebe, dass man gerade so die Bilder sieht und dann die Erklärung dazu. Es soll alles dazu dienen, dass man in Sachen Jüngerschaft, Nachfolge von Jesus, da möglichst konkrete Schritte tun könnte. Okay. Also das Neue Testament macht einen Unterschied, behaupte ich, zwischen harmlosem Zweifel und gefährlichem Zweifel. Und ich behaupte, es gibt harmlose Zweifel, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil auch der harmlose Zweifel ist vom Erleben her eigentlich nichts Schönes. Und trotzdem denke ich, er ist harmlos. Und ich möchte das an diesen Figuren aufzeigen. Harmlose Zweifel ist harmlos, behaupte ich, weil wir auf dem Berg der Sendung in Matthäus 28, 16 bis 20, also auf dem Berg, wo Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung hingeschickt hat, um ihnen dort zu erscheinen und um ihnen dort den Missionsbefehl weiterzugeben. Und da steht in Matthäus 28, Vers 16 bis 20, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Das ist Anbetung. Und jetzt hat man natürlich den Eindruck, wow, die sind überwältigt gewesen. Das sind sie sehr wahrscheinlich tatsächlich gewesen. Interessanterweise steht aber, einige aber zweifelten. Und ich behaupte jetzt, dass das ein harmloser Zweifel ist, weil das hat Jesus in keiner Art und Weise gehindert, einfach weiter mit ihnen zu machen. Weil als nächstes steht, und Jesus trat zu ihnen, da wollte ich noch sagen, der harmlose Zweifel, den erkläre ich so, dass das Herz ist überwältigt, aber das Hirn mag nicht mit. Ich meine, die haben noch nie einen Auferstandenen gesehen. Ist ja logisch, oder? Wir wahrscheinlich auch nicht. Die haben noch nie einen Auferstandenen gesehen. Sie haben in keiner Art und Weise begriffen, wo Jesus ihnen das dreimal weitergegeben hat, dass er wird sterben und wird auferstehen, was wirklich da Jesus genau meint. Und jetzt, obwohl Jesus ihnen schon auf dem Weg zu dem Berg eigentlich mehrmals erschienen ist, jetzt wieder sehen sie den Auferstandenen und das Hirn kommt einfach nicht mit. Aber wie gesagt, es hat Jesus in keiner Art und Weise gehindert, um einfach weiterzumachen, weil es heisst, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, und dann kommt der Missionsbefehl. Darum geht hin zu allen Nationen. Jesus hat einfach weitergemacht. Offensichtlich hat er diesen Zweifel nicht so tragisch gefunden. Und wir wissen, dass die Jünger dann mit der Zeit ja dann schon mitgekommen sind. Das ist für mich der harmlose Zweifel. Den harmlosen Zweifel kann man überwinden, indem wir realisieren, wir haben das Organ, ein geistliches Organ, ich nenne das das unsichtbare Herz. Und wenn wir das unsichtbare Herz entdecken, dass wir mit dem unsichtbaren Herz mit Gott in Kontakt treten und in unserem unsichtbaren Herz, der Geist Gottes wohnt, dann können wir nach Sprüche 3,5 leben. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heisst nicht, dass wir den Verstand verteufeln oder den Verstand abgeben irgendwo, bevor wir zum Glauben kommen, sondern es bedeutet einfach, dass wir auf unserem Glaubensweg, auf unser Herz vertrauen, weil unser Herz da in wohnt, im unsichtbaren Herz wohnt der Geist Gottes und mit dem Herz vertrauen wir Gott. Und der Verstand muss dann lernen, die zweite Geige zu spielen. Muss lernen, einfach einen Schritt zurückzugehen. Er geht nicht leer aus, weil der gleiche Geist Gottes, der in unserem Herz wohnt, will sich auch unserem Verstand mitteilen. Zum Beispiel Epheser 1, 17 bis 19. Er, also eigentlich im Vers 17 kommt zum Ausdruck, der ganze dreieinige Gott, erleuchtet die Augen eures Herzens, also das unsichtbare Herz hat Augen. Es ist ein geistliches Organ. Erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, also wir können wissen, inspiriert vom Geist Gottes, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Aber der Weg ist, der Geist Gottes wohnt in unserem Herz und tut sich unserem Verstand, der von Natur aus eigentlich verfinstert ist, also sprich eben nichts von Gott wirklich wahrnehmen kann, ihn nicht verstehen kann. Und der Geist Gottes tut den Verstand erleuchten, dass wir Dinge, wo sich eben Gott mitteilt hat, können verstehen, können wie einordnen. Und das ist ja genau das, was wir ja eigentlich jeden Sonntag probieren und was ihr ja macht, wenn ihr in der Bibel lest. Also, ich fange nochmal ab. Das war die Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt all die, die das letzte Mal nicht dabei waren beim harmlosen Zweifel, denken, du, das geht mir eigentlich schnell, so eine Predigt. Das war also die Wiederholung. Also das Neue Testament, behaupte ich, macht einen Unterschied zwischen harmlosen Zweifel, wo wir uns einmal angeschaut haben, und gefährlichen Zweifel. Also ich behaupte, ja, es gibt einen harmlosen Zweifel, aber es gibt leider auch einen gefährlichen Zweifel. Und jetzt werde ich aufzeigen, wie man den gefährlichen Zweifel überwindet. Und zuerst natürlich, was überhaupt der gefährliche Zweifel ist. Der gefährliche Zweifel geht nicht wie der harmlose Zweifel auf eine Zerrissenheit, innere Zerrissenheit zwischen Herz und Verstand zurück. Also der gefährliche Zweifel ist nicht wie der harmlose Zweifel, wo man einfach da irgendwie Diskrepanz hat zwischen Herz als geistliches Organ und dem Verstand. Sondern der gefährliche Zweifel zeigt sich in einer Zerrissenheit innerhalb von unserem Herz. Man könnte eigentlich sagen, unser Herz ist wie da so zerrissen, dass wir zwei Herzen haben. Menschen mit gefährlichem Zweifel, also das Bild rechts, werden im Gegensatz zu Menschen mit harmlosem Zweifel nichts von Gott überkommen. Und darum ist gefährlicher Zweifel gefährlich. Wir haben ja gesehen, beim harmlosen Zweifel, Jesus hat ihnen genau gleich den Missionsbefehl gegeben. Er hat sie genau gleich geschickt. Er hat nicht gesagt, Abbruch der Übung, so geht es nicht. Sondern er hat sich offensichtlich gesagt, ja, ja, das kommt dann schon. Aber beim gefährlichen Zweifel ist es eben so, dass wir leer ausgehen bei Gott. Darum müssen wir den unbedingt überwinden. Der Jakobus 1, 5 bis 8 beschreibt den gefährlichen Zweifel. Und ihr werdet merken, es ist ganz etwas anderes als der harmlose Zweifel. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das griechische Wort für wankelmütig, das ist ein sehr interessantes Wort, das zum griechischen Lexikon sagt, dass das vielleicht das Wort sei, das Jakobus selber erfunden hat, selber kreiert hat. Es nennt sich Dipsychos und das heisst eigentlich wörtlich zwei Seelen. Oder es wird auch übersetzt mit doppelherzig, das ist dann vom Zusammenhang her übersetzt, oder eben vom Zusammenhang übersetzt von geteilter Seele. Wir sagen das ja manchmal auch, wenn wir hin und her gerissen sind, weisst du, ich habe zwei Herzen in der Brust. Ich kenne vielleicht den Ausdruck. Und das sagen wir dann, wenn wir eben hin und her gerissen sind. Und genau das ist der Zustand von dem gefährlichen Zweifel und von dem Menschen mit gefährlichem Zweifel. Er hat zwei Herzen in der Brust. Und darum ist er wankelmütig. Warum gehen denn Menschen mit gefährlichem Zweifel leer aus? Weil sie auf zwei Seiten hinken, bevor sie sich für die eine oder andere Seite entscheiden werden oder entscheiden müssen. Und das beste Bild, was es dazu gibt, ist ein altes Bild von einem Heilsmittelkriegsruf. Und das ist tatsächlich genau zu dieser Bibelstelle. Jakobus 1,8. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen, steht da. Und da sehen wir, das ist ein Spalt und der geht immer mehr auf. Und das ist da ein Heilsmeersoldat. Da ist die Heilsmeer, die da für Christen steht und da ist die Welt. Und der Heilsmeersoldat da, der ist also wankelmütig, das heisst, er hat zwei Herzen in der Brust. Das eine Herz ist eben beim Glauben und das andere Herz ist in der Welt. Und wir sehen, er muss sich entscheiden. Irgendwann muss er sich entscheiden. Das ist ein Zustand, der jahrelang gehen kann, aber irgendwann kommt es einfach zu einer Entscheidung. Ja, das ist genau das Richtige. Das ist wirklich zum Heulen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das war wahrscheinlich jetzt vom Geist Gottes inspiriert gewesen. Also, der Spalt geht so, geht auseinander. Und jetzt, um bei diesem Spalt zum können führen zu laufen, musst du wankelmütig laufen. Und das ist genau das traurige Bild, das der Jakobus uns vor Augen malt. Mit dem ganzen Bibeltext. Das Wankelmütig, das kommt schon im Alten Testament vor. Und das tut der Elia am Volk Israel vorheben. 1. Könige 18, 21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Wir denken beim Elia die Geschichte oft, dass Israel Gott Yahweh, also Gott, der Herr, der biblische Gott, quasi wie zurückgekehrt hat. Also, dass sie den Gott wie aus ihrem Herzen geschmissen haben. Und da, an dieser Bibelstelle, merkt man, dass das nicht so war. Die haben weiterhin an den Gott der Bibel geglaubt, haben aber den Eindruck gehabt, es ist schon noch wichtig, dass man an den Baal arbeitet, weil das ist ja schliesslich der Fruchtbarkeitsgott. Das ist der, der Regen bringt in dem Land. Nach dem Glauben von den Phöniziern und von den Völkern, die dort gelebt haben, um Israel herum. Und da sagt eben jetzt der Elia, hey, ihr müsst euch entscheiden. Und das hat er gesagt, nachdem 3,5 Jahre lang einfach kein Regen mehr gekommen ist. Das heisst, Gott hat den Regen zurückgehalten. Der Zweifler überkommt nichts. Gott hat den Segen zurückgehalten. Und der Elia hat gesagt, jetzt entscheidet euch. Und wir wissen in dieser Geschichte, sie haben sich dann für Gott entschieden und es hat am gleichen Tag wieder geregnet. Nach 3,5 Jahren. Jetzt, das war natürlich zur Zeit vom Alten Testament. Zum Zeit vom Neuen Testament gibt es keinen Baal mehr. Lesen wir in der Bibel nicht mehr, oder? Das Volk Israel ist total geheilt worden von all diesen Göttern, von diesen Götzen in diesem Exil. Sie sind ins Exil gekommen, zuerst Nordisrael, das assyrische Exil, und dann Südisrael ins babylonische Exil. Und als sie zurückgekommen sind ins Land Israel, sind sie geheilt gewesen von all diesen Götzen. Das Problem ist nur, dass es im Neuen Testament ein Götz gibt. Das Geld, ganz genau. Jesus sagt fast etwas Ähnliches wie Elia. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist der Aramäisch, also ist ein Begriff für Geld, für Vergnügen. Für Reichtum. Und das sagt eigentlich Jesus auch, braucht eigentlich ein ganz ähnliches Bild, sagt er eigentlich auch, ihr könnt nicht auf beiden Seiten hängen. Jetzt bei dem Götz Geld ist ein kleines Problem, der Götz Baal, den hat man einfach können beseitigen. Einfach fallen. Und dann ist er weg. Das Dumme am Geld ist, wir brauchen Geld. Wir können nicht einfach sagen, okay, alles Geld weg. Also es gibt ja Sekten, die das machen und da gibt es irgendeinen Boss, der dann da, sich das gut lässt gehen, oder? Aber das ist ja nicht der biblische Weg. Also wir müssen lernen, mit Geld umzugehen. Und das ist sehr anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll, wenn Geld nicht zum Götzel werden. Und wir müssen uns bewusst sein, genauso wie zur Zeit vom Alten Testament der Baal in Israel quasi fast allgegenwärtig war. Es hat zu dem Land sozusagen gehört. Genauso gehört es zu unserem Land und zu unserer Kultur, dass Geld angebetet wird. Das ist unsere Kultur. Und die Schweizer mischen ganz, ganz vorne mit. Und weil es unsere Kultur ist, merkt man es oft gar nicht. Es steht eigentlich in einer ganz ähnlichen Gefahr wie die Israeliten zur Zeit vom Alten Testament. Also wir tun gut daran, denn gegenüber den Israeliten vom Alten Testament uns nicht da quasi finden, wir sind schon brutal viel besser, sondern wir tun gut daran, wenn wir uns das zur Warnung nehmen und uns sagen, wow, ja, an unserem Kulturkreis gibt es einen Götz. Und wir haben natürlich inzwischen auch andere Religionen da bei uns. Und da gibt es ja sonst noch Götzen. Die Geschichte vom Berg Karmel macht klar, dass das Gespaltensein eine Form von Götzendienst ist. Und die ist mindestens so gefährlich wie Unzucht. Und die Bibel sagt, dass man von beidem flüchten soll. soll sowohl von der Unzucht flüchten, wie auch vom Götzendienst. Beides sollen wir in unserem Leben aktiv, ja sogar aggressiv bekämpfen. Steht euch in Kolosser 3, 5 bis 6, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann kommt, wie fast in jedem Sünderregister im Neuen Testament, zuerst Unzucht. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Und zu der grossen Überraschung ist eben nicht die Unzucht der Höhepunkt dieser Sünderliste, sondern die Habsucht ist der Höhepunkt von dem Sünderregister. Und Habsucht, die Götzendienst ist. Der Götz Mammon lässt grüßen. Um diese Dinge willen kommt der Sohn Gottes. Und das sollen wir also, diese Sachen sollen wir töten in unserem Leben. Das heisst, mit der Kraft Gottes oder aus der Kraft Gottes, noch besser gesagt, raus, sollen wir das in unserem Leben eliminieren. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Ich stelle mir das so vor, wir wollen eigentlich geistlich abheben. Und da gibt es einfach noch Sachen, die uns an die Erde binden. Und darum tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Tötet das, was euch an die Erde bindet. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Sohn Gottes. Was können wir denn machen, um von dieser Wankelmütigkeit geheilt zu werden? Eben, indem man das tötet. Jakobus sagt so, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und da kommt das Wort, die Psychoi, ein bisschen andere grammatikalische Form, kommt da zum zweiten und letzten Mal vor im Neuen Testament. Auch wieder dieses Wankelmütig, also wieder genau das gleiche Bild. Also reinigt euch von dem. Also tötet das durch den Geist Gottes, reinigt euch von dem. Und ich empfehle da dazu, dass wir das Wort von Jesus aufnehmen und das dauernd aufnehmen, damit wir dauernd in dieser Einflusssphäre bleiben. Weil das Wort von Jesus reinigt uns und macht uns frei. Also ich bin dafür, dass wir nicht nur uns auf Töten konzentrieren, sondern eben auch uns darauf konzentrieren, dass wir das Gute aufnehmen, dass wir Kraft bekommen, dass wir durch das Wort von Jesus Christus frei werden. Er sagt das so im Johannes-Evangelium: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleiben denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und in Johannes 8 sagt er, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also ich bin dafür, dass wir das Wort von Jesus Christus aufnehmen, uns in die Einflusssphäre ganz bewusst hineinbegeben, in dieser Einflusssphäre bleiben. Das ist auch ein Geheimnis von meinem Leben. Und dass wir zweitens das, was uns an die Erde bindet, eben unter anderem der Götzendienst, dass wir das tötet in unserem Leben, das heisst aggressiv bekämpft, also mit aller Kraft, aber letztlich selbst inspiriert sie vom Geist Gottes und aus dem Geist Gottes auch inspiriert, aus seiner Kraft aus. Und jetzt möchte ich einfach zum Schluss nochmal die zwei Formen von Zweifel zusammenfassen. Damit man wie sehen, dass es zwei ganz verschiedene Arten von Zweifel ist. Also, der harmlose Zweifel habe ich vorhin schon genannt. Das sehen wir. Der harmlose Zweifel ist offensichtlich etwas, das unser Hirn nicht ganz mitkommt, mit dem, was das Herz als geistliches Organ erlebt. Und der gefährliche Zweifel ist auch ein Gespaltensein, aber von ganz anderer Art. Es ist nicht ein Gespaltensein oder ein Hin- und Hergerissensein zwischen Herz und Verstand, sondern es ist ein Hin- und Hergerissensein zwischen quasi zwei Herzen, die für verschiedene Dinge ticken, die unvereinbar sind. Und da gehört dazu eben Jakobus 1, 5 bis 8, dass wir nicht wankelmütig sein sollen, weil das ist eben das Wesen vom gefährlichen Zweifel. Der harmlose Zweifel, den können wir überwinden, indem wir realisieren, wir haben ein geistliches Organ. Wir sagen dem Herz, oder die Bibel sagt dem auch unter anderem Herz, oder sagt innerer Mensch. Er hat verschiedene Ausdrücke. Denn wir merken, wir haben ein geistliches Organ, das geistliche Augen hat. Und auf das geistliche Organ sollen wir setzen, in unserem Glaubensleben. Und beim gefährlichen Zweifel können wir eben eine Entscheidung fällen, um den zu überwinden. Wie der Elia im Alten Testament sagt, wie lange wollen die auf beide Seiten hinken? Also entscheidet euch, oder eben wie Jesus im Neuen Testament sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, da geht es, im harmlosen Zweifel geht es darum, dass wir das geistliche Organ entdecken, und im gefährlichen Zweifel geht es darum, dass wir uns entscheidet, auf welche Seite wir wirklich gehen wollen. Beim harmlosen Zweifel, da wird der Geist Gottes, der in unserem Herz wohnt, wird unseren Verstand inspirieren, erleuchten. Also, dass wir vom Geist Gottes inspiriert wissen. Der gefährliche Zweifel, den müssen wir ganz anders überwinden. Den überwinden wir, indem wir das, was uns an die Erde bindet, tötet. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und beim gefährlichen Zweifel geht es eigentlich darum, dass das gar nicht mehr da ist. Das andere Herz, das für die Welt, das in der Welt verhaftet ist. Dass das nicht mehr da ist. Dass der Götzendienst aus unserem Herz draus ist. Und so sieht man, dass die zwei Formen von Zweifel, also ganz verschiedene Zweifel sind. Und das hilft uns in der Jüngerschaft, wenn wir das auch unterscheiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel für jemanden beten, der krank ist, und wir sagen, komm, wir beten doch nach Jakobus 5, beten wir doch, dass der Herr dich heilt. Und wir können uns aber das irgendwie nie gar nicht vorstellen, dass jetzt der Herr heilen tut. Dann ist das für mich kein gefährlicher Zweifel. Sondern da sage ich mir, Gott kann auch über unser Verstehen heilen. Und ich habe das selber in meinem Leben auch schon erlebt. Und habe das auch schon bei anderen erlebt. Ich habe gerade letzte, es ist etwa 3 Wochen her, oder vielleicht 4 Wochen, als ich ein E-Mail bekommen von jemandem, wo mir geschrieben hat, ich habe es nicht mehr, gewusst, ich habe scheinbar in Münzigen einmal, ja, vor über 30 Jahren, einmal für eine Frau gebetet, die Krebs im 4. Stadium hatte. Und ich habe die scheinbar mit Öl gesalbt. Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es nicht einmal mehr. Es ist manchmal erschreckend, was man nicht mehr weiss. Und die hat mir geschrieben, dass die heute noch gesund ist und sich ja, über ihre Gesundheit erfreuen tut. Und ich habe natürlich total gestaunt und dachte, okay, wow. Also das ist über mein Verstehen raus. Ich habe das nicht mehr gewusst und habe mir auch dort, wo ich das gemacht habe, ganz sicher nicht bewusst gewesen. Also ich war jetzt der Glaubensheld, der dachte, wow, das kommt jetzt und so. Und ich halte auch nicht so viel von diesen quasi Zusagen und jetzt bist du gesund und jetzt musst du keine Tabletten mehr nehmen und so. Da kann ich nur warnen davor. Gefährliche Zweifel. Also, ich muss anders sagen, also wenn wir für jemanden beten und wir haben Zweifel, hey, easy. Gott kann über dein Verstehen wirken. Das ist für mich nicht gefährlich. Gefährlicher Zweifel ist Götzendienst. Das ist gefährlich. Wenn wir zwei Herzen in der Brust haben, und ihr wisst ja vielleicht, im 1. Mose, ich glaube 22, da sagt Gott zum Abraham, opfere mir deinen Sohn, den, den du lieb hast, den Isaac. Und der Abraham war bereit, sein allerliebsten Gott zu opfern. Liebe, das ist unser Glaubensvater. Der hat nicht nur einfach einen Gott quasi beseitigt. Der hat das, was er am zweitliebsten gehabt in seinem Leben, ist er bereit, das Gott zu opfern und hat damit Gott zu verstehen gegeben, Gott, du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und daraufhin hat Gott Abraham einmal mehr reich gesegnet. Das heisst, er hat ihm den reichsten Segen zugesprochen, den er überhaupt zusprechen kann. Und genau das will Gott ja. Er will uns reich segnen und er will uns eben als sein Lebenspartner. Weil Paulus schreibt, der Korinther, ich habe euch einen Mann verlobt, im 2. Korintherbrief. Wir sind Jesus Christus verlobt durch den Glauben. Um das geht es, um die Liebesbeziehung mit Gott. Und die Liebesbeziehung mag es nicht haben, wenn da noch etwas Zweites ist, wo, oder quasi ein Dritter im Bund ist, wo gleich wichtig ist. Das geht nicht. Das wäre Polygamie. Und das ist nicht biblisch. Das geht nicht, das macht Gott mit uns nicht mit. Und darum bekommt der gefährliche Zweifel hat, nichts von Gott, weil es eben die Liebesbeziehung kaputt macht. Darum ist es gut, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir da eben die Dinge, die uns schaden wollen, die unserem Glauben Konkurrenz machen wollen, dass wir denen wirklich auf gut Deutsch der Genkisfüllung geben. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir das Wort haben und mit grossem Respekt ja, tun wir uns dem Wort auch aussetzen. Und danke, dass du für uns alles hingegeben hast. Du hast nichts zurückgehalten. Du hast alles gegeben. Und darum ja, willst du auch von uns in dieser Liebesbeziehung alles. Darum steht auch im Römer, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, und ich ermahne euch nun, Geliebte, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, durch die Erbarmungen Gottes, Herr Jesus, stehen wir da. Und durch die Erbarmungen Gottes rufst du uns heute auf, ja, alles dir anzulegen. Und mit dieser Liebesbeziehung mit dir da können, eine ganze Sache zu machen. Auf dass du uns reich segnest. Auf dass wir ewig verlobt sind mit dir. Auf dass wir eine Hochzeit weiter feiern im Himmel mit dir. Amen. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, ein Segen zu sprechen, bevor wir dann einen Kaffee miteinander nehmen und da miteinander die Gemeinschaft austauschen. Und dann die da werden, kanadisches Buffet teilen, dass wir dann da anfangen zu kochen. Meine Frau hat mir noch etwas mitgegeben. Nein. Ich lese doch zum Schluss. Der Römer 12,1, wo mir am Gebet in den Sinn kam, ist noch wörtlich vor. Und bitte euch aufzustehen dazu. Und wir lassen uns ermahnen, Ermahnen bedeutet ja vom Griechischen her immer auch erbauen, trösten. Ist in diesem Wort eben alles drin. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, wo wir am Kreuz dürfen sehen, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist die Überwindung vom harmlosen Zweifel. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und so tun wir uns dir anvertrauen, Herr Jesus, auch für die kommende Woche. Wir bitten dich, dass du weiterhin zu uns redest durch den Geist Gottes und dass du uns in all diesen Tagen, wo wir jetzt reingehen in dieser neuen Woche, leiten und führen tust und dass wir doch deine Fußspuren, die Glaubensspuren dürfen entdecken in unserem Alltag hinein. Jeden Tag neu. Amen. Amen.
Würdet ihr noch mit mir etwas machen?
Ja, selbstverständlich.
Der Res hat heute Geburtstag.
Oh, genau.